Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Schon über einige Sendungen hinweg beschäftigen wir uns mit dem Opfergedanken im Alten und im Neuen Testament. Ein ziemlich schwieriges Thema, weil es mit unserem Alltag anscheinend so wenig zu tun hat. Niemand schlachtet in der heutigen Zeit ein Tier oder bereitet einen Brotteig zu, um mit dieser Opfergabe vor Gott zu treten und ihn um Vergebung zu bitten. Andererseits, völlig fremd ist uns der Begriff Opfer nun auch wieder nicht. Eltern opfern sich für ihre Kinder auf, andere opfern viel Zeit für ihr Hobby. Und beim Sonntagsgottesdienst oder direkt danach wird ein Opfer eingesammelt. In jedem dieser Fälle geht es um Verzicht zugunsten einer anderen Sache. Und damit sind wir der neutestamentlichen Bedeutung des Opfers immerhin schon ein bisschen näher gekommen. Denn im Johannesevangelium ist von Gott, dem Vater, die Rede, der seinen eigenen Sohn opferte. Der Grund, warum er zu diesem Opfer bereit war, wird ebenso genannt wie die Absicht, was er damit bezwecken möchte. Da heißt es: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ein neutestamentlicher Bibelvers wie dieser scheint allerdings immer noch meilenweit von dem entfernt zu sein, was zur Zeit des Alten Testaments unter einem Opfer zu verstehen war. Ich hoffe, dass ich in dieser Sendung ein paar weitere Gemeinsamkeiten aufzeigen kann. Im Mittelpunkt stehen diesmal aus dem dritten Buch Mose die Kapitel 6 und 7. Das dritte Buch Mose führt uns zurück in die Zeit der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Ägypten, das Land ihrer Knechtschaft, liegt hinter den Israeliten. Mehr als 400 Jahre hatten sie dort als Fremdlinge gelebt, zuletzt mehr schlecht als recht. Ihr Ziel ist Kanaan, das verheißene Land, darin Milch und Honig fließt. Auf dem Weg dorthin am Berg Sinai offenbart sich ihnen Gott, macht sie zu seinem Volk, gibt ihnen die 10 Gebote und viele weitere Gesetze, die das Leben der Israeliten untereinander und ihr Verhältnis zu Gott regeln. Alles zusammengenommen nennt man das alttestamentliche Gesetz oder das Gesetz des Mose. Oder einfach auch nur das Gesetz. Die Anweisungen und Vorschriften aus dem dritten Buch Mose sind Teil dieses Gesetzes. In den ersten 5 Kapiteln wurden 5 verschiedene Opferarten vorgestellt. Manches Tier beispielsweise, das Gott geopfert wurde, hatte einen beträchtlichen Wert. Derjenige, der das Opfer darbrachte, konnte allein dadurch unter Beweis stellen, dass ihm ein gutes Verhältnis zu Gott wichtig war. Zugleich aber wurde dem Opfernden auch klar vor Augen geführt, dass dieses Tier den Tod erleiden musste, damit er als Sünder vor Gott Bestand haben konnte. Wie gesagt, 5 verschiedene Opferarten wurden in den ersten 5 Kapiteln vorgestellt. Diese 5 Kapitel wurden mit den Worten eingeleitet, und der Herr rief zu Mose und redete mit ihm aus der Stiftshütte und sprach: Rede mit den Israeliten. Das heißt, die Opfervorschriften in den ersten 5 Kapiteln waren in erster Linie für das Volk bestimmt. Die Kapitel 6 und 7 dagegen, die im Mittelpunkt dieser Sendung stehen, waren ursprünglich an Aaron und seine Söhne, also an die Priester, adressiert. Entsprechend werden diese beiden Kapitel mit den Worten eingeleitet: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Gebiete Aaron und seinen Söhnen. Dann folgen Vorschriften, die jeweils ausdrücklich als Gesetz bezeichnet werden. Also das Gesetz des Brandopfers, das Gesetz des Speisopfers und so weiter. Es handelt sich sozusagen um die Dienstvorschriften für die Arbeit der Priester an der Stiftshütte. Was diesen Dienst an der Stiftshütte für Christen so interessant macht, ist die Tatsache, dass der Hebräerbrief von einem Heiligtum im Himmel spricht, das in verschiedener Hinsicht der Stiftshütte entspricht. Im 9. Kapitel wird dieses Heiligtum im Himmel sogar als die vollkommenere Stiftshütte bezeichnet, an der Jesus selbst als Hoherpriester seinen Dienst tut. Und im Kapitel davor wird dieser Dienst näher beschrieben. Da heißt es, denn jeder Hohepriester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Darum muss auch dieser, also Christus, etwas haben, was er opfern kann. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, weil da schon solche sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Sie dienen aber nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stiftshütte errichten sollte. Was hier gesagt wird, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nicht die Stiftshütte, die für alle sichtbar im Lager der Israeliten aufgebaut wurde, ist die eigentliche Stiftshütte, sondern die im Himmel. Und wenn Sie sich daran erinnern, als Mose auf dem Berg Sinai die genauen Konstruktionsanweisungen zum Bau der Stiftshütte bekam, sagte Gott zu ihm ausdrücklich, sieh zu, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt ist. Der Hebräerbrief stellt nun klar, dieses Bild oder auch Vorbild entsprach der himmlischen Stiftshütte. Die Stiftshütte und später der Tempel waren also eine Art Vorausbild dessen, was sich im Himmel befindet. Im Buch der Offenbarung taucht dieses himmlische Heiligtum übrigens ebenfalls auf. In Kapitel 15 heißt es dort, danach sah ich, es wurde aufgetan, der Tempel, die Stiftshütte im Himmel. Ich muss zugeben, die Stiftshütte im Himmel kann ich mir genauso wenig vorstellen wie etwa das himmlische Jerusalem. Aber das muss wohl so sein, dass mir als Mensch auf Erden vieles noch verborgen bleibt. Jesus dient als hoher Priester an der himmlischen Stiftshütte, sagte ich eben, und habe mich dabei auf den Hebräerbrief Kapitel 8 berufen. Und in Vers 3, den ich mit vorgelesen habe, hieß es, dass auch dieser etwas haben muss, was er opfern kann, eben weil er ein Hoherpriester ist. So, und nun kommt das absolut Erstaunliche. Jesus ist nicht nur Hoherpriester, sondern auch das Opfer. Er opferte sich selbst. In Hebräer 9 heißt es, er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. In den darauffolgenden Versen stellt der Hebräerbrief auf eindrückliche Weise klar, dass der alttestamentliche Priesterdienst und das Darbringen von Opfern nun wirklich ein für alle Mal der Vergangenheit angehört. Deshalb sind verheißungsvolle Rituale und prächtige Gewänder oder bestimmte Pflichtübungen, die man den Gläubigen auferlegt, meines Erachtens Schnee von gestern. Obwohl manche Christen weiterhin großen Wert darauf legen und Gläubige aus nichtchristlichen Religionen sowieso. Jesus selbst hat einmal gesagt, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wenn man diese Aussage ernst nimmt, scheint mir selbst eine prunkvolle Liturgie nicht angebracht. Dafür aber gibt es einen lebendigen Austausch mit Gott, weil wir über den Heiligen Geist mit ihm verbunden sind. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich in einer Großstadt eine neue Pastorenstelle antrat. Die Menschen freuten sich über mein Kommen, waren aber auch dankbar für den Dienst meines Vorgängers. Irgendwo auf einem Marktplatz wurde ich von einem Mann angesprochen, der mich fragte, »Sie sind doch der Nachfolger von Pastor Allen, nicht wahr?« Als ich bejahte, nickte er mir freundlich zu und sagte, »Wissen Sie, dieser Mann hat wirklich etwas Besonderes an sich. Immer wenn ich ihn treffe, habe ich den Eindruck, dass er sich um die Ecke gerade erst mit Jesus unterhalten hat.« Im Grunde war das größte Kompliment, das man einem Pastor machen kann. Denn es zeugte davon, dass dieser Mann tatsächlich in engem Kontakt mit Jesus und seinem himmlischen Vater lebte. Und das empfehle ich natürlich nicht nur Pastoren, sondern allen Christinnen und Christen. Zurück zu unserem Bibeltext im dritten Buch Mose. Wie ich ganz am Anfang der Sendung schon sagte, werden in den Kapiteln 6 und 7 im Wesentlichen die Opferarten dargestellt, von denen bereits in den ersten 5 Kapiteln die Rede war. Diesmal allerdings mehr im Hinblick auf den Dienst der Priester. So wird hier noch deutlicher erwähnt, welcher Anteil an einem Opfer den Priestern gehören soll. Vielleicht erinnern Sie sich, im Zusammenhang mit dem Brandopfer und dem Sündopfer hatte ich bereits beispielhaft aus den Kapiteln 6 und 7 zwei Abschnitte zitiert. Einmal das sogenannte Gesetz des Brandopfers und dann das Gesetz des Sündopfers. Im Folgenden möchte ich gern noch einmal auf das Gesetz des Brandopfers eingehen und dann auf den Abschnitt mit dem Gesetz des Speisopfers. Zuerst also das Gesetz über das Brandopfer. Diesmal nicht im Hinblick auf denjenigen, der das Opfer darbringt, sondern im Hinblick auf den Dienst des Priesters. Da heißt es in den beiden ersten Versen von Kapitel 6, »Und der Herr redete mit Mose und sprach, Gebiete Aaron und seinen Söhnen und sprich, dies ist das Gesetz über das Brandopfer. Das Brandopfer soll bleiben auf dem Herd des Altars die ganze Nacht bis zum Morgen, und es soll des Altars Feuer brennend darauf erhalten werden. Das Feuer auf dem Altar sollte also ständig brennen, Tag und Nacht, aber natürlich nur, solange die Stiftshütte an einem Ort stand und nicht während des Wanderns durch die Wüste. Ein dargebrachtes Opfertier wurde die ganze Nacht hindurch auf dem Altar gelassen, damit das geschlachtete Opfertier wirklich restlos vom Feuer verzehrt wurde. Für mich ist das ein Bild dafür, wie sich Jesus Christus völlig hingegeben hat, um als Mensch anderen Menschen zu dienen und dann sich selbst am Kreuz zu opfern. Völlige Hingabe, davon ist zum Beispiel im Philipperbrief die Rede. Dort heißt es, Jesus entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Von der Hingabe an Gott zeugt ein Ausspruch Jesu aus dem Johannesevangelium. Er sagte, ich tue alle Zeit, was ihm, dem Vater im Himmel, gefällt. Die Hingabe Jesu an die Menschen konnte manchmal so weit gehen, dass er sogar das Essen vergaß. In Johannes 4 wird berichtet, inzwischen mahnten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss! Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sprachen die Jünger untereinander, hat ihm jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Das heißt, Jesu Hingabe an die Menschen war letztlich eine Folge seiner Hingabe an Gott. Zurück zum dritten Buch Mose, das wir ja bereits als ein Buch kennengelernt haben, das mit Opfervorschriften nur so angefüllt ist. Erstaunlich ist, dass die Wichtigkeit von Opfergaben, wie sie uns im dritten Mosebuch begegnen, noch während der Zeit des Alten Testaments relativiert wurde. So sprach der Prophet Samuel zu König Saul, »Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Anders ausgedrückt, völlige Hingabe ist Gott wichtig. Gott möchte, dass Menschen sich mit ihrem ganzen Leben ihm zur Verfügung stellen. Auf diesen Sachverhalt deutet meines Erachtens das Brandopfer hin, auf dem ein geschlachtetes Tier restlos verbrannt wurde. Aus unserem Bibeltext lese ich nun die Verse 3 und 4. Da heißt es, »Und der Priester soll sein leinenes Gewand anziehen und die leinenen Beinkleider für seine Blöße und soll die Asche wegnehmen, die das Feuer des Brandopfers auf dem Altar gemacht hat, und soll sie neben den Altar schütten und soll danach seine Kleider ausziehen und andere Kleider anziehen und die Asche hinaustragen aus dem Lager an eine reine Stätte. Bei der Opferhandlung musste ein Priester gewissermaßen Dienstkleidung tragen. Dazu gehörte nicht nur das übliche lange Gewand, sondern es gab auch leinene Beinkleider, also vermutlich eine Art Hosen, die seine Blöße bedecken sollten. Weil wir davon ausgehen können, dass Gott weiß, wie ein unbekleideter Mensch aussieht, denn er hat ihn ja selbst erschaffen, muss das Bedecken der Blöße wohl auch eine symbolische Bedeutung gehabt haben. Ich vermute, dass unverhüllte Körperteile, die zeigen, wie der Mensch von Natur aus ist, auch auf seine menschliche Wesensart als Sünder hinweisen. Nicht umsonst ist im Neuen Testament immer wieder vom Fleisch die Rede, wenn eigentlich die sündige Wesensart des Menschen gemeint ist. So heißt es etwa im Galaterbrief: Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. So der Apostel Paulus im Galaterbrief. Gott kann die Werke des Fleisches nicht dulden. Das Einzige, was Gott akzeptiert, sind die Früchte des Geistes. Und diese Früchte kann in unserem Leben nur der Geist Gottes hervorbringen. Und so heißt es im Galaterbrief weiter: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Wieder zurück zu unserem Bibeltext aus dem 3. Mosebuch, Kapitel 6. Da heißt es weiter ab Vers 5: Das Feuer auf dem Altar soll brennen und nie verlöschen. Der Priester soll alle Morgen Holz darauf anzünden und oben darauf das Brandopfer zurichten und das Fett der Dankopfer oben darauf in Rauch aufgehen lassen. Ständig soll das Feuer auf dem Altar brennen und nie verlöschen. Gleich zweimal wird hier betont, dass das Feuer auf dem Altar nie verlöschen sollte. Jeden Morgen musste neues Holz nachgelegt und ein Brandopfer für das ganze Lager dargebracht werden, das sogenannte Morgenopfer. Anschließend wurde das Dankopfer auf das Brandopfer gelegt. Das Feuer auf dem Altar erinnert mich daran, dass das Feuer oft als Symbol dient für die reinigende, aber auch für die strafende Kraft Gottes. Ein Mensch, der im Vertrauen auf Gott ein Opfer darbrachte, durfte gewiss sein, dass Gott ihm vergibt. Er hat also die reinigende Kraft Gottes erfahren. Aber Gott kann eben auch ein zorniger und strafender Gott sein. Das ist nicht nur eine Botschaft des Alten, sondern auch des Neuen Testaments. So hat Johannes der Täufer einmal gesagt: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. In unserem Bibeltext aus dem 3. Mosebuch, Kapitel 6, folgt nun das Gesetz über das Speisopfer. In Kapitel 2 wurde es bereits ausführlich vorgestellt. Vielleicht erinnern Sie sich daran, wie ich davon sprach, dass dieses Kapitel beinahe einem Backrezept ähnelt. Hier in Kapitel 6 heißt es nun in den Versen 7 bis 8: Und dies ist das Gesetz des Speisopfers. Aarons Söhne sollen es bringen vor den Herrn an den Altar. Es soll einer abheben, eine Handvoll vom Mehl des Speisopfers und vom Öl und den ganzen Weihrauch, der auf dem Speisopfer liegt, und soll's in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar zum lieblichen Geruch als Gedenkopfer für den Herrn. Hier merkt man nun sehr deutlich, dass sich diese Anweisung nicht, wie in Kapitel 2, an denjenigen richtet, der das Opfer darbringt, sondern an den Priester. Er soll eine Handvoll Mehl mitsamt Öl und Weihrauch abheben, wie es hier heißt, und dann als Gedenkopfer in Rauch aufgehen lassen. Was mit dem großen Rest passiert, dazu weiter ab Vers 9. Das Übrige aber sollen Aaron und seine Söhne verzehren. Sie sollen es ungesäuert essen an heiliger Stätte im Vorhof der Stiftshütte. Sie sollen es nicht mit Sauerteig backen, denn es ist ihr Anteil, den ich ihnen gegeben habe von meinen Feueropfern. Es ist ein hochheiliges, gleichwie das Sündopfer und das Schuldopfer. Die heilige Stätte, an der die Priester ihren Anteil essen sollen, war der Vorhof der Stiftshütte. Er wurde als heilig bezeichnet, weil Gott in der Nähe war. Die Gegenwart Gottes macht jeden Ort zum heiligen Ort. Deshalb musste Mose zum Beispiel seine Schuhe ausziehen, als Gott zu ihm aus dem brennenden Dornbusch sprach. Denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land, sagte Gott zu ihm. Und im Neuen Testament bezeichnet Petrus den Berg, auf dem Jesus vor seinen Augen verklärt wurde, als heiligen Berg. Und zwar deshalb, weil er dort Gottes Gegenwart erlebte. Petrus berichtet, Gottes Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Wieder zurück zu unserem Bibeltext und ich hoffe, dass Bibelleserinnen an Vers 11 nicht Anstoß nehmen, denn dort heißt es, wer männlich ist unter den Nachkommen Aarons, der soll's essen. Gemeint ist der für den Priester bestimmte Anteil des Speisopfers. Das sei ein ewiges Anrecht für eure Nachkommen an den Feueropfern des Herrn. Wer sie anrührt, soll dem Heiligtum gehören. Das Anrecht der Priester an diesem Opfer ist für mich ein deutlicher Hinweis darauf, dass alle Menschen, seit Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, ein Anrecht darauf haben, sein Opfer in Anspruch zu nehmen. Das Speisopfer, an dem sich die Priester gütlich tun konnten, bestand aus einer Art Brotteig. Jesus dagegen ist das Brot des Lebens und sagte über sich selbst, wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und auch das Brot, das Christen beim Abendmahl zu sich nehmen, erinnert daran, dass sie am Opfertod Jesu Anteil haben. In Bezug auf das alttestamentliche Speisopfer folgt nun ein wirklich interessanter Abschnitt. Ich lese die Verse 12 bis 16. Und der Herr redete mit Mose und sprach, dies soll das Opfer Aarons und seiner Söhne sein, das sie dem Herrn opfern sollen am Tage ihrer Salbung. Ein Zehntel Scheffel feinstes Mehl, das tägliche Speisopfer, die eine Hälfte morgens, die andere abends. In der Pfanne sollst du es mit Öl bereiten, durchgeröstet sollst du es herbeibringen und in Stücke gebrochen sollst du es opfern zum lieblichen Geruch für den Herrn. Und der Priester, der unter Aarons Söhnen an seiner Statt gesalbt wird, soll solches tun. Das ist ein ewiges Anrecht des Herrn. Als Ganzopfer soll es verbrannt werden, denn jedes Speisopfer eines Priesters soll als Ganzopfer verbrannt und nicht gegessen werden. Soweit die Verse 12 bis 16. Was ich daran so interessant finde, ist die Tatsache, dass die Priester nicht nur ihren Anteil am Speisopfer anderer Leute abbekamen, sondern sie sollten auch selbst ein Speisopfer darbringen, und zwar nur für Gott, und zwar täglich. Die Priester durften also nicht nur nehmen, sondern sie mussten auch geben. Deshalb wird am Sonntag in meiner Gemeinde der Klingelbeutel auch den ehrenamtlichen Mitarbeitern hingehalten, und auch der Pastor darf sein Schärflein zur Kollekte beitragen. Die Aufforderung zum Geben gilt für jeden. An dieser Stelle möchte ich nun einen Schnitt machen. Die Opfervorschriften für die Priester in den Kapiteln 6 und 7 greifen als nächstes das Sündopfer auf und dann das Schuld- und das Dankopfer. Zusammengenommen sind es also genau die 5 Opferarten, die bereits in den Kapiteln 1 bis 5 den Menschen aus dem Volk ans Herz gelegt wurden. Zusammenfassend möchte ich noch einmal betonen, alle diese Opfer hatten im Grunde keinen Eigenwert. Derjenige, der Sünde vergeben kann, ist einzig und allein Gott. Genau deshalb heißt es etwa in Psalm 4, opfert, was recht ist, und hoffet auf den Herrn. Im Übrigen hatte Gott nur dann Gefallen an den Opfern, wenn sie im Glauben und mit Dankbarkeit dargebracht wurden. Und ausdrücklich keinen Gefallen hatte Gott an solchen Opfern, die nur als oberflächliche Pflichtübung dargebracht wurden oder von minderer Qualität waren. Opfer von minderer Qualität waren im Grunde ein Betrug an Gott, denn derjenige, der ein solches Opfer darbrachte, hoffte wohl darauf, dass Gott nicht so genau hinsehen würde. Wer heute das Alte Testament liest und die vielen Opfervorschriften zur Kenntnis nimmt, wird vermutlich ziemlich ratlos zurückbleiben, wenn er das Neue Testament und Jesus Christus beiseite lässt. Jesus hat sich selbst geopfert, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Im 9. Kapitel des Hebräerbriefes wird diese Tatsache mit überaus positiven Zukunftsaussichten verknüpft. Dort heißt es, Christus ist einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Falls Sie gehofft haben, dass es im dritten Mosebuch nach den Kapiteln 1 bis 7 nun mit einem Thema weitergeht, das nichts mit dem Darbringen von Opfern zu tun hat, nun, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Schwerpunktmäßig handeln die folgenden Kapitel jedoch davon, wie der ganze Opferdienst an der Stiftshütte organisiert wurde und was der Opferdienst mit dem Gottesdienst zu tun hatte. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung und hoffe, dass Sie dann auch wieder mit dabei sind.